Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du heute wieder bei dieser Podcast-Folge dabei bist und zuhörst. Ich habe zu Gast die Sophie Löffler. Sie ist Familienmediatorin, Mutter von zwei Kindern und in diesem Fall heute mal nicht alleinerziehend, sondern sie lebt mit ihrer Familie im Wechselmodell. Und ich freue mich ganz doll mit ihr, mich über diese Themen der Mediation und des Wechselmodells zu unterhalten, was das mit uns natürlich und auch mit den Kindern macht, weil mein Fokus ja eigentlich woanders liegt. Insofern vielen Dank, dass du da bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich total.
Ja, liebe Sophie, vielleicht kannst du erstmal der Hörerin oder dem Hörer so ein bisschen was von dir erzählen, wie du dazu gekommen bist, Familienmediation zu machen. Und du bist ja in Anführungsstrichen Mediatorin und auch selbst betroffen. Das hat sicherlich Vor- und Nachteile. Und ja, vielleicht kannst du ein wenig darüber erzählen.
Ja, das ist richtig. Also, ich komme ursprünglich aus dem Bereich Marketing. Da habe ich 20 Jahre gearbeitet und war 10 Jahre verheiratet mit zwei Kindern. Und dann.
Wie alt sind die?
Die sind jetzt kurz vor 8, der Junge, und das Mädchen ist 10.
Okay.
Und dann ergab sich das im Sommer 2012, dass mir mehr oder minder alles um die Ohren geflogen ist. Ich habe meinen Job verloren und die Ehe war vorbei. Das mit dem Job, das hatte sich bereits ein bisschen abgezeichnet und ich hatte vorher mir schon überlegt, dass ich mal mit meinen Fähigkeiten, die ich ja letztendlich im Kommunikativen habe, darum geht es ja auch beim Marketing, gerne etwas Sinnvolles machen würde und habe dann angefangen, eine Ausbildung als Mediatorin und parallel habe ich dann mit meinem Ex-Mann auch eine Mediation gemacht.
Hast du die Mediationsausbildung vor der Trennung begonnen oder erst danach?
Danach.
Also das heißt, du hast erstmal am eigenen Leib erfahren, wie ist eine Mediation?
Nee, das war direkt wirklich parallel. Ne?
Ach, okay.
Also die Trennung wurde ausgesprochen, dann habe ich dreimal geschluckt, dann 6 Wochen später hieß es, ja, jetzt müsst ihr hier mit dem Betriebsrat verhandeln, weil ihr werdet alle abgebaut, da habe ich nochmal geschluckt und dann habe ich die Ausbildung parallel zu der noch Berufstätigkeit angefangen, um dann halt ausgebildet zu sein, wenn ich aus der Festanstellung rausgehe. Und ja, dann hatte ich halt einmal im Monat Mediationsausbildung und einmal im Monat mit meinem Ex-Mann eine Mediationssitzung.
Okay.
Das war ganz schräg. Das war ganz
Ja, das glaube ich. Also erstmal ziehe ich den Hut, wie du sozusagen parallel zum Jobverlust und einer Trennung eine Ausbildung gleichzeitig anfangen konntest. Aber wahrscheinlich hat es dich eher dann wieder in dem Moment stabilisiert.
Definitiv. Es hat den Weg nach vorne gezeigt und man kann in solchen Momenten auch eigentlich nur die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, let's go.
Okay, vielleicht kannst du erstmal, ja, berichte mal über deine Erfahrung erstmal als ja Betroffene in der Situation. Was war, wie viel Sitzungen an Mediation hattet ihr und wie war so der Ablauf? Wer ist auf die Idee gekommen?
Also ich bin auf die Idee gekommen, weil ich ja das Thema bereits kannte, aber mein Ex-Mann war sofort damit einverstanden, weil alle Versuche, sich hier selbst zu einigen, selbst über Detailfragen, die gingen einfach nicht gut. Wir konnten nicht miteinander reden, obwohl es eigentlich eine relativ unkomplizierte Trennung war. Das war einfach so ein Auseinanderleben. Und wir jetzt beide auch nicht völlig am Boden zerstört waren. Es war keine Untreue, es war kein, ich weiß nicht was, was ja dann auch die Emotionen nochmal ganz anders hochkochen lässt. Und trotzdem waren wir nicht in der Lage, uns auch bloß darüber zu einigen, wer den Küchenstuhl behält. Das ging einfach nicht. Und dann haben wir ganz schnell gesagt, wir brauchen einen geschützten Raum und das ist ja letztendlich eine Mediation. Und wir brauchen eine Anleitung und das ist der Mediator. Und dann haben wir von Anfang an gesagt, alles an Fragen, die wir in irgendeiner Form klären müssen, klären wir nicht zu zweit, sondern die meinetwegen schreiben wir sie uns auf, aber wir klären sie in dieser Mediation. Und das hat auch ganz viel Ruhe reingebracht, weil jedes Mal, wenn ich mich aufgeregt habe und geärgert habe, konnte ich mir sagen, okay, wir besprechen es dann und dann. Ich muss mich darüber jetzt nicht aufregen.
Ihr habt sozusagen ein bisschen den Streit aufgeschoben, ne? So nach dem Motto, ich schreibe mir das jetzt in mein Heftchen, die Frage, und dann klären wir das dann da zusammen.
Und dann haben wir uns diesen ganzen Trennungsprozess begleiten lassen. Wir hatten also jetzt nicht so ein, es gibt ja Leute, die machen eine Mediation innerhalb von 4 Wochen. Die treffen sich dann 3-mal die Woche und dann ist gut. Wir haben uns fast 1,5 Jahre getroffen und immer dazwischen auch mal 2 Monate gehabt und mal 6 Wochen gehabt. Und während dieser Zeit hat sich dann halt eben auch unser Verhältnis grundlegend geändert. Und das hat uns den Weg bereitet, dass wir nicht mehr Paar sind, aber Eltern sind.
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil da kann ich vielleicht auch gleich meine Erfahrung damit hineinbringen. Wir haben damals auch eine Mediation gemacht, und zwar bei der öffentlichen Rechtsauskunft. Und das war kurz nach der Trennung. Und da waren die Emotionen so hochgekocht, da war in keinster Weise, also die Mediatorin hat überhaupt keinen Fuß in die, Fuß in die Tür bekommen, weil überhaupt keine Antwort möglich war, die nicht von stärksten Emotionen geprägt war. Und das finde ich einen wichtigen Unterschied, glaube ich, schon, den ich jetzt feststellen kann, dass ihr es über eine viel, viel längere Zeit gemacht habt. Weil manche sagen, man muss das ganz schnell machen, sofort, kurz nach der Trennung, weil dann irgendwie noch eine Beziehung da ist, und je länger mehr Zeit vergeht, desto schlechter wird es. Aber du sagst ja jetzt was anderes.
Naja, es kommt drauf an. Es gibt ja Themen, die müssen sehr schnell geklärt werden. Wie gehen wir mit den Kindern um? Das kann man nicht aufheben und aufschieben. Mhm. Das hatten wir bei dieser Mediation ganz an Anfang gezogen und haben gesagt, okay, wir machen erstmal das auf diese und jene Art und Weise und gucken mal, wie es läuft, und können dann auch mit den weiteren Mediationssitzungen dann halt eben auch weiter verhandeln, ob das jetzt gut läuft, ob wir noch was verändern und so weiter und so fort. Aber das hat natürlich gleich erstmal auch so ein Erfolgserlebnis gegeben. Das hat uns gezeigt, ja, wir können tatsächlich auch gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und das hat es natürlich dann sehr erleichtert, wenn es um schwierigere Sachen dann ging, ne?
Und wie war das so mit den Emotionen?
Es hilft natürlich schon, dass wir beide extreme Kopfmenschen sind.
Okay.
Aber prinzipiell ist das in der Mediationsausbildung ein ganz großes Thema, wie man damit umgeht, weil das natürlich die ganz große Schwierigkeit ist. Wie behalte ich als Mediator die Kontrolle über die Situation? Ja, dann. Und da gibt es natürlich 2 Möglichkeiten letztendlich bei einer Mediation. Oder sagen wir mal so, je emotionaler die Paare sind,
ja,
desto enger muss ich die am Zügel nehmen. Wenn die eigentlich relativ gut miteinander umgehen, dann sage ich so ein bisschen, erzählt mal. Wenn die Emotionen hochkochen, dann muss ich wirklich den Gesprächsverlauf vornehmen und wirklich bis ins Detail letztendlich vorgeben, wer sagt was wann.
Genau, also stopp, jetzt da redet der andere, der nächste muss die 5 Minuten den Mund halten.
Ja, und ich muss auch die Themen in ganz kleine Häppchen verpacken. Wenn ich denen sage, erzählt doch mal, wie das Verhältnis mit den Kindern, dann fangen die an zu schreien. Das geht nicht. Manche kommen damit zurecht. Ich muss dann ganz kleine Häppchenfragen stellen. Also wirklich fast in die Richtung mit Ja, Nein antworten. Ne?
Okay, das also ist, geschlossene Fragen stellen.
Das ist dann eine Möglichkeit, wie ich die Kontrolle behalten kann. Und dann muss ich halt eben gucken, wie sich das entwickelt. Manchmal ist es auch gut, wenn die am Anfang einer Mediation echt so ein bisschen Dampf ablassen können. Manchmal ist das gar nicht gut. Das ist aber wirklich die große Schwierigkeit bei der Mediation. Man muss aber auch sagen, es gibt auch einfach Paare, für die ist Mediation nicht geeignet.
Und wer ist das?
Das sind erstmal grundsätzlich Paare, die nicht daran interessiert sind, eine gemeinsame Lösung zu finden, sondern wo es denen, es gibt einfach Paare, da ist der Konflikt so weit eskaliert, dass es wirklich nur noch darum geht, ohne Rücksicht auf Verluste und tatsächlich auch ohne Rücksicht auf die Kinder, dem anderen Schaden zuzuführen. Die brauchen keine Mediation.
Die brauchen dann ein Gericht.
Die brauchen wirklich ein Gericht, ja. Und das ist dann schade, weil es halt letztendlich auch auf Kosten der Kinder ist. Ich meine, wir sind Erwachsene. Ich finde, eine der großen Aufgaben, wenn man sich trennt, ist es dabei, die Kinder zu schützen. Aber ja, es ist letztendlich
immer so leicht gesagt, ne? Ich glaube, das Wissen darum, dass es wie das Kindeswohl im Kopf haben sollten, ich glaube, die meisten haben das, aber die Umsetzung ist dann häufig nicht so einfach. Das hat auch viele, viele Gründe. die, ja gut, das sprengt jetzt den Rahmen, warum das immer nicht so einfach ist, aber prinzipiell hast du recht. Also vielleicht kannst du nochmal so ein bisschen die Vorteile der Mediation aufzählen. Warum sollte ein Paar nach einer Trennung erst den Weg in die Mediation finden, wenn sie sich nicht gleich komplett fertig machen wollen?
Ja. Also ich bin ja der Meinung, du kennst ja bestimmt dieses Zitat von Tolstoi, alle glücklichen Familien gleichen einander, aber jede unglückliche ist auf ihre Art und Weise unglücklich. Mhm. Und letztendlich ist das der Knackpunkt. Jede Familie ist unterschiedlich. Jede Familie hat eine ganz eigene Dynamik und ganz eigene Konflikte und ganz eigene Sachen, die hinter diesen Konflikten stehen. Und um wirklich eine gute Lösung zu finden, muss man individuelle Lösungen gemeinsam finden. Dann sind die auch tragfähig und dann leben die Paare das auch. Ein Gericht ist letztendlich wie ein Schiedsrichter im Fußball.
Und die meisten halten sich auch nicht dran.
Der macht keine Lösung, der macht eine Entscheidung.
Ja, ja.
Und wenn der Richter jetzt auch der Meinung ist, Wechselmodell ist total blöd, dann wird er das nicht entscheiden. Egal, ob das jetzt für das Paar eigentlich die bessere Lösung wäre. Der nächste Richter findet das normale Residenzmodell total blöd und stülpt den Leuten ein Wechselmodell über, obwohl es überhaupt nicht in ihr Leben reinpasst. Und dann passiert es halt eben auch, dass mit so einer Entscheidung letztendlich der Konflikt gar nicht aufgelöst wurde, sondern der Konflikt geht weiter, weil sie können und sie wollen sich nicht daran halten. Mhm. Wenn aber so eine Lösung gemeinsam erarbeitet wird und die kann ganz anders aussehen, als ein Richter sich das vorstellt, dann ist das letztendlich auch eine Lösung, die sich meistens als deutlich tragfähiger entwickelt oder erweist. Und wenn dann die Umstände sich ändern, dann kommen die auch eher nochmal zu einer Mediation oder schaffen auch, das nochmal zu verhandeln, weil sie wissen, wir können es. Ne?
Was sind denn so die häufigsten oder die typischen Fragen, mit denen Paare zu dir kommen? Was wollen die geklärt haben?
Ganz klar die Kinder. Also ich bin natürlich auch Familienmediatorin. Es gibt ja auch in anderen Schwerpunkten Mediation. Hat sich aber teilweise noch nicht so durchgesetzt. Also man kann ja auch Familienmediation jenseits von Konflikten bei Trennung und Scheidung machen. Halte ich auch für sehr, sehr sinnvoll. Aber in erster Linie ist das immer noch so, dass die Leute im Rahmen einer Trennung oder Scheidung zum Mediator gehen und dann halt konkret sagen, okay, wir haben die Kinder, was machen wir mit denen? Und meistens häufig dann halt eben auch Haus. Okay. Haus ist ganz schlimm. Haus ist ganz schrecklich.
Ja, erstmal kurz zu den Kindern. Also die wollen klären, wo sollen jetzt unsere Kinder in Zukunft leben oder wie soll der Umgang sein? Ist das eine Frage?
Ja, ja, ja. Also gerade jetzt auch, also viele Männer haben jetzt auch das Wechselmodell im Kopf. Mhm. Und die können, beim Wechselmodell muss man aber ganz, ganz viel aushandeln. Da kann man nicht einfach platt sagen, eine Woche du, eine Woche ich.
Ja, da kommen wir gleich nochmal.
Da muss man ganz viel aushandeln, ganz viel kommunizieren und da müssen die einfach wieder in der Lage dazu sein. Und häufig geht es ja auch bei Trennungen darum, bei Paaren, dass die sich über die Kinder auch entzweit haben. Dieser Grundvorwurf, den viele Frauen haben, ist ja, dass sich der Mann eigentlich nie so richtig um die Kinder gekümmert hat. Ich habe immer alles gemacht und du hast deinen Beruf und so weiter. Und wie soll das auf einmal dann funktionieren, dass du dich genauso um die Kinder kümmerst wie ich, das geht doch gar nicht.
Also so eine Grundvoraussetzung, da sprechen wir aber später nochmal drüber. Für das Wechselmodell siehst du auch, dass eine gute Kommunikation zwischen den Eltern innerhalb einer Mediation möglich sein muss, oder?
Und nach der Mediation.
Und nach der Mediation auch.
Und nach der Mediation. Man hat einfach deutlich mehr miteinander zu verhandeln, als wie wenn einer den Hut auf hat und der andere letztendlich irgendwie meistens ist es ja der Besuchspapa ist, ne?
Und der andere Punkt war, also wie gesagt, aufs Wechselmodell gehen wir nochmal später ein, aber der andere Punkt war, sie wollen klären, wo lebt das Kind oder wo leben die Kinder und in was für einem Zeitraum. Und der andere Punkt ist, was passiert mit unserem Haus oder unserem Eigentum?
Ja, ganz häufig. Ganz häufig. Mietwohnung ist ja letztendlich nicht so schwierig.
Zieht der eine aus, bleibt der andere drin?
Ja, aber bei Wohnung und bei Haus ist halt das Geld drin.
Okay.
Und da müssen die das halt auseinander dividieren. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, weil ist ja auch irgendwie so ein Glaubenssatz bei Mediatoren, wenn es um Geld geht, geht es nie nur um Geld. Mhm. Da stecken ganz viele andere Sachen dahinter. Geld symbolisiert ja auch häufig was. Das symbolisiert halt Macht letztendlich und Verantwortung und so weiter und so fort. Wenn einer mehr verdient als der andere, was ja meistens der Fall ist, dann sagt aber, und das ist ja wie gesagt, auch wieder der Klassiker, sagt die Frau, ich habe aber dafür letztendlich das Familienleben mitgetragen, auch wenn das unbezahlte Arbeit war. Und dann sagt der Mann, hahaha. Das wird dann ganz, ganz schwierig.
Ja.
Und das geht auch häufig wirklich auch an die finanzielle Substanz dann.
Wie lange dauert so eine Mediation in der Regel?
Mediationssitzung oder insgesamt die Mediation?
Ja, also eine Mediationssitzung, schätze eine Stunde.
Anderthalb Stunden, ja.
Okay. Und in der Regel, wie lange kommen die Paare zur Mediation?
Kann man gar nicht sagen. Also da jetzt irgendwie einen Durchschnitt zu nennen, das wäre ganz sinnlos. Manche haben 3 Sitzungen und manche haben 30.
Okay.
Also das sagen wir denen auch ganz klar. Und dadurch ist es auch, dass letztendlich die Kosten letztendlich an ihnen liegen.
Mhm.
Wie viel so eine Mediation dann am Ende
kostet.
Ja. Weil das je nachdem, wie lange die brauchen, um sich zu einigen.
Ja, das ist, kann natürlich auch wieder gut Druck machen, ne? Um sich schnell zu einigen, weil es teuer wird. Weil die Mediation wird ja nicht finanziert. Das ist etwas, was man aus eigener Tasche bezahlt.
Das ist richtig. Und das ist für Mediatoren auch immer ein kritischer Punkt. Dass wir vermitteln müssen, dass das gut angelegtes Geld ist. Wenn man jetzt eine Trennung oder Scheidung aber allein gerichtlich bearbeiten lässt, ist es deutlich teurer.
Ja.
Mit den Rechtsanwaltkosten.
Ja, ja.
Das ist aber vielen Leuten nicht klar.
Hm. Ja, viele sagen dann ja, das, was wir in der Mediation vereinbart haben, irgendwelche Unterschriften oder irgendwelche Vereinbarungen, sind ja nicht rechtsgültig. Das habe ich
häufig
gehört. Die
sind schon rechtsgültig. Man lässt sich das ja auch von einem Notar dann unterschreiben.
Sie ach so.
Sind natürlich ach. Genauso wenig im Endeffekt durchsetzbar wie eine gerichtliche Entscheidung. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden, der hatte sich getrennt und das Kind lebte bei der Frau und die Frau ist dann schön von Berlin nach Hamburg gezogen. Das durfte sie nicht. Er hat sich dann ans Jugendamt gewendet und das Jugendamt hat gesagt, ja, wir können jetzt gerne einen Polizeiwagen von Berlin nach Hamburg schicken und der sammelt das Kind ein und bringt es zurück nach Berlin. Das macht man natürlich nicht. So, Ende vom Lied war, der arme Mann ist von Berlin nach Hamburg hinterhergezogen, um mit dem Kind zu sein. So, das, also insofern, wenn man das jetzt nicht wirklich beinhart durchzieht und von Polizisten das Kind von der Mutter wegnimmt, Klammer auf, weinend, kreischend, Klammer zu, dann sind einem da sowieso die Hände gebunden.
Es ist im Endeffekt egal, ob es nun ein rechtlicher, also ich kenne auch viele, die sich an rechtliche Vereinbarungen nicht halten, ja. Also eben. Wenn man nicht will, kann man sich an alles nicht halten. Ja.
Eben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Streit so eskaliert, ist nach einer Mediation, denke ich mal, deutlich geringer.
Mhm.
Weil man hat sich ja gemeinsam auf etwas geeinigt. Und der Sinn einer Mediation ist es ja auch, dem anderen die Standpunkte des anderen also näher zu bringen. Man muss sich ja erklären und häufig hat man dann doch ein größeres Verständnis gegenüber dem anderen. Also dass nach einer Mediation die große Feindschaft ausbricht, wo man sich fertig macht, das habe ich noch nicht erlebt.
Okay, was ist denn in deinen Augen, ich meine, du machst das, du sprichst, du findest das sinnig und gut, ich finde das auch gut, aber gibt es auch einen Nachteil einer Mediation? Kennst du einen?
Also es gibt viele Fälle, wo eine Mediation nicht funktioniert. Also es müssen beide dazu bereit sein, auch Kompromisse einzugehen, aufeinander zuzugehen und konstruktiv an Lösungen zu arbeiten. Und sobald einer sich sperrt und eigentlich bloß von mir als Mediator hören will, der andere ist ein Idiot, dann funktioniert das schlicht nicht. Und dann muss man auch relativ bald dann sagen, wissen Sie was, ich bin nicht die Richtige für Sie.
Dann rätst du den Leuten aber auch, okay, das führt hier zu nichts.
Also ich mache immer ein Erstgespräch.
Ja.
Wo ich mir erläutern lasse, oder meistens bin ich zu zweit, also zwei Mediatoren, dass wir uns erläutern lassen, wo der Konflikt liegt und was eigentlich im Argen ist. Und wir achten dann schon sehr, sehr darauf, wie die Leute ticken und wie die auch miteinander umgehen.
Aha.
Und da sage ich dann halt eben auch mal, tut mir leid, ich bin nicht die Richtige für Sie, nach Ablauf dieser Stunde.
Okay. Hast du ein Beispiel aus der Praxis?
Ich kann ganz schlecht Beispiele nennen, weil das natürlich super duper vertraulich ist.
Ja, aber ohne Namen. Also so grob. Also manche Konflikte ähneln sich ja immer wieder. Also manche Situationen kommen ja immer wieder vor. Verhaltensmuster, die immer wieder zwischen Paaren auftreten.
Ja, also das Verhaltensmuster ist halt eben, dass einer sich nicht bewegt und punkt. Überhaupt nicht kompromissfähig ist, sondern er will wirklich nur von mir bestätigt bekommen, ich halte meinen Ex-Mann für einen Idioten.
Mhm.
Und dann gucken die mich erwartungsvoll an und sagen, das stimmt doch, oder?
Ja, okay. Was kostet in der Regel so eine Mediation?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Bei der ÖRA ist es ja sehr günstig.
Ich glaube, wir haben damals, 75 Euro bezahlt für eine Stunde oder sowas.
Ja, ja, ja.
Das ist aber jetzt schon ein paar Jahre her.
Ja, also ich habe mir etwas einfallen lassen, dass ich die Kunden innerhalb eines gewissen Rahmens entscheiden lasse, wie viel sie bezahlen.
Mhm.
Ich nehme zwischen 100 und 140 Euro für die Doppelstunden. Also für 90 Minuten, das ist inklusive Vor- und Nachbereitung. Die kriegen natürlich dann auch ein Protokoll.
Mhm.
Und ich muss natürlich auch jedes Treffen vorbereiten. Also da steckt natürlich auch noch ein bisschen mehr Arbeit drin.
Ja.
Und ich sag denen halt, die sollen selber so ein bisschen entscheiden, wo sie sich sehen. Und wenn sie ein bisschen mehr bezahlen, ermöglichen sie jemanden, der ein bisschen weniger Geld hat, auch eine Mediation zu machen.
Und wo findet die dann statt? Wo machst du das? Hast du da eigene Räume?
Also wenn ich das mit meiner Co-Mediatorin mache, dann ist das in deren Räumlichkeiten. Das ist gleichzeitig auch eine Rechtsanwältin. Das heißt, die hat einen Besprechungsraum.
Mhm.
Wenn ich das alleine mache, biete ich den Kunden an, dass wir uns entweder einen Besprechungsraum mieten, dann müssen die den aber zahlen. Oder ist es in meinem Arbeitszimmer?
Okay.
Das finden die aber meistens gar nicht so schlimm. Also mein Arbeitszimmer ist, ich will mal sagen, semi-professionell.
Ja.
Aber das finden die auch gar nicht schlimm.
Ja. Und der Vorteil der Co-Mediatorin ist worin zu sehen?
Dass man sich untereinander austauschen kann. Der eine sieht etwas, der andere sieht nichts. Man ist ja häufig auch sehr konzentriert dann, wenn es darum geht. Dann kann der eine die Fragen stellen, der andere beobachtet, kann sehr auf die nonverbale Kommunikation achten, kann sich ganz anders Notizen machen. Also ich mag das eigentlich deutlich lieber.
Mhm. Gibt es Mediation schon online? Familienmediation in diesem Fall, weil ich meine, wir machen jetzt hier einen Podcast, wir sind online, mache auch Online-Beratung. Viele meiner Frauen, alle Alleinziehenden, die ich berate, das machen wir per Telefon oder per Skype.
Mhm.
Gibt es das schon?
Es wird wahrscheinlich gemacht. Wir hatten das auch in der Mediationsausbildung am Rande gestreift und waren uns eigentlich alle einig, dass dann schon das Risiko ist, dass einem viele Sachen entgehen. Also gerade Körpersprache, Mimik, Gestik bekommt man am Telefon ja überhaupt nicht mit.
Mhm.
Und ich glaube, das ist bei Skype auch gar nicht so einfach.
Mhm.
Und es ist ja, beim Coaching ist das ja letztendlich wirklich ein Zwiegespräch. Und bei Mediation habe ich immer mit zwei Leuten zu tun. Und das dann im Auge zu behalten, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Mhm.
Und es gibt, entschuldige, jetzt dass ich unterbrochen habe.
Kein Problem.
Es gibt ja auch so verschiedene. Also wir nennen das Interventionstechniken. Das sind so Übungen, die wir benutzen als Mediatoren, um das Verständnis für den anderen zu wecken. Und das hat häufig auch was mit Körperlichkeit zu tun.
Ja. Ja.
Das geht natürlich am Telefon auch überhaupt nicht.
Nee, das geht am Telefon nicht. Per Skype kann man schon einiges machen, aber sicherlich nicht. Das wird niemals den Live-Kontakt ersetzen, das ist klar. Obwohl ich denke, dass es auch in Zukunft durchaus kommen wird. Ich hatte vor kurzem erst mit einer Wirtschaftsmediatorin darüber gesprochen. In der Wirtschaft ist es wohl schon häufiger, dass dort Mediation per Skype oder Ähnlichen eingesetzt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas hilfreich ist, zum Beispiel, wenn der Vater, ich habe häufiger Alleinerziehende, wo der Vater in den USA lebt oder in Australien oder in Spanien, Frankreich, da kann man ja nicht immer gleich mal um die Ecke kommen. Und da ist es sicherlich auch für solche Familien sicherlich entlastend, wenn sie da Unterstützung bekommen.
Ja, ja. Also wenn es nicht anders geht, würde ich das dann vielleicht auch machen. Das fände ich auch ganz interessant, aber wirklich nur dann, wenn ein Ozean dazwischen liegt.
Ja, okay. Zur Mediation habe ich eigentlich soweit erstmal keine Fragen, liebe Hörerinnen oder Hörer. Wenn dir noch eine Frage einfällt, die du gerne Sophie Löffler stellen möchtest, dann schreibe uns gerne in den Kommentaren oder natürlich auch an sie direkt. Vielleicht kannst du schon mal deine E-Mail-Adresse sagen. Oder wollen wir das am Ende?
Ich kann sie zwischendurch, dann sagen wir sie am Ende nochmal.
Sag mal deine E-Mail-Adresse.
Info@
Ja.
Hamburger-mediatorin.de.
Okay, super. Also, aber ich möchte noch einmal zurückkommen. Ihr habt dann, also du mit deinem Mann, ihr habt dann 1,5 Jahre Mediation gemacht. Ja, und ihr habt euch, und das ist ja eine ganz gute Überleitung, innerhalb dieser Mediation relativ schnell entschieden, im Wechselmodell zu leben.
Ja, das war von Anfang an sein Wunsch. Mhm. Und das entspricht auch meinem Gerechtigkeitsempfinden. Also ich könnte mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, wenn ich Kinder habe, die bloß jedes zweite Wochenende und mal einen Mittwoch zu sehen. Also da würde mir das wirklich das Herz brechen. Und ich hatte von Anfang an gedacht, wenn ich das nicht will, dann kann ich das eigentlich dem Vater auch nicht zumuten.
Wie, also jetzt erstmal rein praktisch, wie ist das mit den Berufen zu regeln?
Mit den Berufen?
Ja.
Gut, also mein Ex-Mann ist selbstständig. Mhm. Und ich habe dann ja in der ersten Zeit, als wir getrennt haben, erstmal wieder Vollzeit gearbeitet. Das war ja die Zeit vor der endgültigen Kündigung und ich wollte natürlich eine möglichst hohe Abfindung haben.
Ja.
Und auch noch möglichst viel Geld verdienen. Und das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Aber er hat halt als Selbstständiger eine gewisse Flexibilität, was seine Zeiten angeht. Und ich habe halt ja sehr viel improvisiert und sehr wenig Privatleben gehabt, sagen wir mal so. Hm. Da lief ja dann auch gleichzeitig noch die Ausbildung. Also es war ja eine sehr große Belastung zu dem Zeitpunkt.
Ja. Wie gesagt, ich bin, was das Wechselmodell angeht, gar nicht so gut im Bilde. Ich mache mir nur immer wieder Gedanken darum, okay, wie geht's den Kindern damit? Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wie geht's einem selbst damit? Aber wie nehmen die Kinder das so auf? Es gibt so viele Befürworter und dann gibt es auch genauso viele Gegner. Was ist deine persönliche Erfahrung?
Ich denke mal, es kommt erstmal sehr darauf an, wie alt die Kinder sind.
Mhm.
Und es kommt sehr darauf an, was für eine Bindung die vorher zum Vater haben. Also ich erfahre auch ab und zu mal von irgendwelchen Fällen, wo der Vater eigentlich zwischen Geburt und drittem Lebensjahr überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und auf einmal kommt er aus der Versenkung und sagt, so nun aber das Wechselmodell.
Das höre ich ständig, ja.
Das geht natürlich gar nicht.
Ja.
So. Das war bei uns ja nicht der Fall.
Mhm.
Was wir gemacht haben zu Anfang, also ursprünglich wollte mein Ex-Mann und ich schon den wochenweisen Wechsel. Da habe ich mich quergestellt, weil ich gesagt habe, für so kleine Kinder ist einfach eine Woche zu lang. Und wir haben die ersten 3 Jahre bestimmt mehrmals die Woche gewechselt, was schlimmer klingt, als es ist.
Und wie war das? Also wie habt ihr gewechselt? Erklär mal.
Der eine hat die Kinder zur Schule gebracht, der andere hat sie abgeholt. Meistens.
Okay, und dann haben die Kinder, die sie abgeholt hat, bei dem nachts geschlafen?
Genau, ja.
Und dann ist der andere zu dem anderen morgens gefahren und hat sie wieder zur Schule gefahren?
Nein. Also bei dem, wo sie übernachten, der hat sie dann auch zur Schule gebracht und abends oder nachmittags hat sie dann wieder der andere abgeholt.
Also alle 24 Stunden sozusagen ein Wechsel?
Nicht ganz. Also Montag, Dienstag war dann zusammen und Donnerstag, Freitag war zusammen, aber wir hatten die Wochenenden hatten wir getrennt und dann den Mittwoch und so weiter. Es hört sich komplizierter an, als es ist. Es war eigentlich auch ein sehr verlässliches System. Und für die Kinder war es immer so nach dem Motto, wir sehen uns ja spätestens morgen.
Okay. Das beinhaltet für mich auf alle Fälle, oder wenn ich das höre, denke ich so, da braucht man wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gute Absprache mit dem Ex-Partner. Und man muss sich wirklich 100%ig auf ihn verlassen. Und der Kontakt ist ja eigentlich dauerhaft da.
Man bleibt in Kontakt, ja. Was ja prinzipiell, wenn man Eltern ist, ganz ehrlich, auch nichts Schlechtes ist.
Mhm.
Ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man jetzt also einen nicht ganz hoch eskalierten Konflikt hat, wenn man über die Kinder und über so ein Modell auch gezwungen ist, im Gespräch zu bleiben.
Mhm.
Und nicht bloß irgendwie zu Zeugnissen und zu Weihnachten mal miteinander redet. Also insofern hat das auch seine Vorteile. Es ist natürlich trotzdem, muten wir mit dem Wechselmodell etwas den Kindern zu, was wir selber eigentlich für mehr oder minder unvorstellbar hielten, nämlich, dass sie nicht ein Haus haben oder eine Wohnung haben.
Hm.
Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Hasenfuß bei diesem System. Es ist für die Kinder, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass meine Kinder darunter wirklich sehr leiden. Ich habe auch manchmal so mit riesen Ohren gelauscht, wenn die irgendwie ihren Freunden erzählen, wie das so ist. Aber wenn jetzt jemand zu mir sagen würde, dreh doch mal den Spieß um und die Kinder leben in der Wohnung und du hast ein WG-Zimmer und dein Mann hat ein WG-Zimmer und je nachdem, wer dran ist, der wohnt dann mit den Kindern in der Wohnung und der andere zieht in sein WG-Zimmer, würde ich sagen, hier oben.
Mhm. Genau, also das ist auch das, was ich sehr häufig höre, meine Kinder eingeschlossen, die sagen, boah, auf dieses ständige Hin und Her, da habe ich keine Lust zu.
Und es steht und fällt natürlich auch total damit, dass man das Glück hat, eine Wohnung zu finden, die in der Nähe ist.
Okay, das ist auch noch wichtig. Also Wechselmodell bedeutet, sehr dicht beieinander zu wohnen.
Ja, ja, ja. Also wenn man da erstmal dann irgendwie eine andere Stadt möglichst noch, geht ja gar nicht, oder auch nur quer durch die Stadt fahren muss, dann wird es wirklich haarig. Und die Kinder sind halt eben, die haben ihren Freundeskreis und der ist halt von meinem Ex-Mann und von mir aus gleichermaßen zu erreichen. Und das lässt sich dann schon machen. Aber es ist letztendlich, hat es auch genauso seine Vor- und Nachteile wie das Residenzmodell. Ich finde das Residenzmodell, also dort, wenn die Kinder wirklich einen Wohnort haben und der Papa kommt ab und zu mal und holt sie ab und vielleicht übernachten sie auch mal beim Papa, ist das auch nicht so ideal. Denn der Effekt ist dann natürlich, dass das eine Elternteil den Pflichtteil hat und der andere die Kür, ne?
Ja.
Wenn du weißt, was ich damit meine.
Ja, ja.
Der eine hat den Alltag und der andere kommt dann ab und zu mal mit Geschenken unter den Arm vorbei und darf sich die ganze Liebe und die Begeisterung abholen, aber die Erziehungsarbeit meistens nicht machen. Auch nicht so toll.
Die Kinder, genau, die sind, also was mir jetzt deutlich wird, man muss sich wirklich gut verstehen, am besten noch den gleichen Freundes- und Stadtteilkreis behalten. Die Kinder müssen alt genug sein. Wie alt waren sie im Endeffekt, als ihr dann wirklich diese wochenweisen Wechsel eingeführt habt?
Das haben wir letzten Sommer eingeführt.
Ja.
Johanna kam mit ihren 9,5 Jahren damit gut zurecht. Nico mit seinen 7 Jahren, also der war dann gerade 7, hatte ich das Gefühl, dass ihm das zu lang ist. Der hat ab und zu mal so ein bisschen, ja, gejammert nach dem Motto, oh, jetzt sehen wir uns eine Woche nicht. Und also ich muss es ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz furchtbar, für mich persönlich. Also ich komme damit nach wie vor schlecht zurecht, also ich mache es, aber mir rutscht immer noch, also den Donnerstag, wenn ich mich von den Kindern verabschiede für eine Woche, das finde ich nach wie vor ganz furchtbar.
Erzähl mal ein bisschen dazu, wenn du magst. Also was ist das, was dich da so, hast du denn, vermisst du sie dann? Macht dich das dann traurig? Was ist das?
Ja, es ist, man hat wirklich das Gefühl, dass die Kinder in so eine Art anderes Leben dann entgehen quasi und man verpasst ganz viel. Und eine Woche ist einfach eine lange Zeit, auch bei so kleinen Kindern. Also was die da erleben und mit wem sie sich verabreden und so weiter und so fort. Man bekommt halt eine Woche lang nicht sehr viel mit. Und was sich bei uns nicht etabliert hat, ist, dass man mit den Kindern telefoniert, wenn die Woche woanders sind. Das hat sich bei uns irgendwie nie eingeschuckelt. Das machen wir nicht.
Also es ist wirklich, also ich empfinde es sogar nach, also so Wochenenden schon. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir da geht, da habe ich das schon nach 2 Tagen, dass ich das Gefühl habe, ich hab ständig einen Rollenwechsel. Ich weiß nicht, das ist ja dann noch viel, viel intensiver, das, was du erlebst. Also in einem Moment bist du Mutter, im nächsten Moment bist du wieder, ja, lebst du wieder wie in der Zeit ohne Kinder. Das ist ja ein kompletter, also ja, ist auch ein Switch, ein Hin und Her.
Also ich merke auch, also wir haben ja den Mittwoch als Wechseltag, da hat jeder ein Kind.
Aha. Das erklär nochmal.
Also am Mittwoch bekomme ich Johanna.
Ja.
Nachmittags, verbringe den Abend und die Nacht mit ihr und bringe sie zur Schule und ab Donnerstag habe ich dann beide Kinder. Bis zum nächsten Mittwoch.
Mhm. Und dann
den nächsten Mittwochnachmittag habe ich dann meinen Sohn. Den bringe ich am Donnerstag früh zur Schule und dann habe ich eine Woche lang keine Kinder. Weil so kommt es genau hin. So hat quasi jeder die Hälfte der Zeit die Kinder. Sonst käme das ja zu zweit nicht hin, bei 7 Tagen.
Okay.
Und wir haben auf diese Art und Weise auch die Kinder nicht immer nur im Doppelpack, was eigentlich für die Kinder auch sehr schön sind. Die genießen das total.
Ja, ist natürlich gut, mal den einen oder den anderen nur für sich zu haben.
Aber ich merke, dass mir das teilweise schwerfällt, den ersten Tag mit Johanna wieder, weil es natürlich auch ein totaler Rhythmuswechsel ist, wo ich mich wieder total auf ein Kind einstellen muss und halt nicht so lange arbeiten kann, wie ich will und nicht abends noch lesen kann, solange ich, wie ich lustig bin und telefonieren kann, solange wie ich lustig bin, sondern dann halt wieder ein Kind dabei habe. Das merke ich auch, ne?
Mhm. Ja, also wie gesagt, ich lebe damit und es hat natürlich auch Vorteile, ne? Du kannst dann halt eine Woche lang auch die Dinge, du kannst mehr arbeiten, du kannst den Dingen nachgehen, die du gerne machst. Aber es ist immer eine, ja, also man hat auch unterschiedliche Identitäten irgendwie. Also so geht es mir zumindest schon nach 2 Tagen. Und jetzt lassen wir mal die ganzen Kinder raus. So, ja, du merkst, ich bin so am Straucheln, was ich so sage, weil ich, ja, ich finde, das ist doch alles irgendwie. Wie viele Leute gibt's denn in Deutschland, die da schon wirklich leben?
Das weiß ich überhaupt nicht. Das weiß ich überhaupt nicht. Ja. Also es gibt ja Bestrebungen im europäischen Raum, das als Standardmodell.
Ja. Was hältst du davon?
Ganz und gar nichts.
Nein, ich auch gar
ganz
nichts.
Ganz und gar nichts. Also ich halte prinzipiell ein Standardmodell nicht für angemessen.
Ja, ja.
Also und ich finde eigentlich, es gibt ja noch dieses Kochhimmer-Modell. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Das ja, aber erzähl noch mal bitte.
Das ist, dass zwingend vorgeschrieben wird, dass bei einer Trennung oder Scheidung, wo Kinder sind, eine Mediation gemacht wird.
Mhm.
Finde ich natürlich als Mediatorin sowieso ganz großartig.
Ja.
Aber das ist halt ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sagt, es müssen individuelle Lösungen hin. Und man kann nicht ein Modell allen Familien überstülpen.
Definitiv, ja.
Ich höre ja immer wieder irgendwie, bin da auch bei Facebook-Gruppen, wo Männer darüber diskutieren, die also dieses Wechselmodell haben wollen und sagen, also natürlich kriegen wir das alles hin, aber ich kenne auch einfach sehr viele Männer, die allein schon von ihrer beruflichen Situation, wo das einfach völlig unrealistisch ist, dass die eine Woche lang immer quasi alleinerziehend sind.
Ja.
Das geht einfach nicht. Und wenn die dann sagen, ja, aber das ist doch eigentlich super, weil auf diese Art und Weise nicht nur die Frauen sich beruflich ins Abseits katapultieren, wenn sie alleinerziehend sind, sondern die Männer genauso. Dann sage ich, ja, genau, die Männer genauso. Dann sind alle Eltern beruflich im Abseits. Hm. Aber bildet euch nicht ein, dass die Berufswelt in irgendeiner Form darauf Rücksicht nehmen wird. Das wird sie nicht tun.
Nein, das tut sie nicht.
Und das wird sie auch für Männer nicht tun.
Nein.
Dazu gibt's genügend Kinderlose.
Ja. Also das mit dem Kochma-Modell.
Ja,
ja. finde ich gut. Ich wäre sehr begrüßenswert, wenn das kommt. Frage ist nur, ob es genug Mediatoren gibt. Genau, ja. Ja, also ich glaube, da wird noch viel in nächster Zeit drüber geschrieben und diskutiert werden. Ich meine, gibt immer wieder Leute, die andere europäische Staaten anführen, wo das angeblich alles ganz toll läuft. Aber ich finde es genauso wie du, dass man nicht grundsätzlich sagen kann, das eine oder andere, das muss Standard sein und es geht nur so. Ja. Und ich kenne einfach wahnsinnig viele Paare, weiß ich nicht, wahrscheinlich ziehe ich das dann auch an, wo sehr, sehr, sehr viele Konflikte vorhanden sind, wo in Anführungsstrichen meiner Meinung nach das Wechselmodell häufig auch genutzt wird, um den anderen unter Druck zu setzen, ihn zu erpressen, obwohl man eigentlich weiß, das kriegt man auch beruflich gar nicht hin. Ja, und da muss man, glaube ich, ganz genau hinschauen, was eigentlich passt und was auch im Sinne der Kinder ist, wo wir ja prinzipiell als erstes hinschauen sollten, was aber häufig gefühlt das, was ich erlebe, leider in Vergessenheit gerät, besonders dann, wenn anfangs sehr viel Verletzungen und Kränkungen vorliegen. Und ich meine, bei euch, ihr habt euch einvernehmlich getrennt. Ihr seid beides Kopfmenschen. Ihr seid nicht hochemotional. Ich bin schon sehr emotional. Und ich muss sagen, ich habe meine Mediation anfangs als sehr, sehr anstrengend erlebt. Ich habe da gesessen mit Tränen in den Augen und habe gedacht, oh Gott, es ist für immer und ewig alles vorbei, war überhaupt nicht mehr rational. Ich konnte gar nicht klar denken zu dem Zeitpunkt damals, so dass wir das auch nach 7 Sitzungen abgebrochen haben, weil es erstmal nicht mehr ging. Und
wobei Taschentücher zur Grundausstattung jedes Mediatoren.
Okay, ja.
Es ist einfach so, das Ende einer Ehe ist eine der großen, Gott sei Dank, ich meine, wir leben in einer Luxussituation hier in Deutschland, dass das Ende einer Ehe eine der größten Tragödien ist, die wir erleben. Das ist eine so der tiefen Krisen, das darf man auch nicht unterschätzen.
Nein,
das zieht vielen Leuten nicht den Boden unter den Füßen weg.
Ja, also ich sag immer, neben einem Tod, also einer, dass jemand verstirbt oder auch die Trennung mit Kindern, finde ich auch wirklich so die größte Krise, die man miterleben kann. Für mich definitiv war das so. Und dann ist es also umso anstrengender. Ich meine, früher hatten wir Liebeskummer und haben uns von denen getrennt und haben uns zurückgezogen, Schokolade gegessen, sind feiern gegangen und haben uns gefreut, wieder neue Dinge zu tun. Und nun trennen wir uns, werden verletzt, haben uns auseinandergelebt und müssen trotzdem weiter irgendwie miteinander zurechtkommen. Und so ein Wechselmodell und eine Mediation verlangt viel, viel Größe von beiden Parteien. Ja.
Das ist richtig. Also Schokolade essen und feiern gehen hilft trotzdem. Das ja. wird auch erleichtert durch das Wechselmodell, weil man dann halt ab und zu mal die Wochenenden noch wirklich frei hat. Ja. Aber man muss wirklich, also das gilt jetzt aber nicht nur fürs Wechselmodell, das gilt prinzipiell bei Trennungen, gerade jetzt, wenn Kinder sind. Man muss sehr, sehr erwachsen sein. Man muss den Rücken gerade machen.
Genau.
Also, weil ich finde, eins der größten Fehler, den man machen kann, wenn man sich von seinem Partner trennt, was legitim ist, ich halte nichts davon, dass man sozusagen den Wettbewerb eingeht, wer hält es länger miteinander aus. Ich habe nur dieses eine Leben und wenn diese Beziehung nicht mehr glücklich ist, dann finde ich das auch gut, dass ich die Freiheit habe zu gehen. Aber ich habe eine Verantwortung gegenüber den Kindern. Und wenn ich das weitergebe, diesen Konflikt an die Kinder, dann habe ich einen Riesenfehler gemacht. Dann werde ich meiner Rolle nicht gerecht. Und ich habe Leute tatsächlich im Freundeskreis, die jetzt als Erwachsene sagen, ich wollte nie Kinder haben und will nie Kinder haben, weil ich das so furchtbar fand, was meine Eltern sich gegenseitig angetan haben.
Mhm.
Wenn das meine Kinder in 30 Jahren sagen, dann würde mir das Herz brechen. Dann hätte ich wirklich das Gefühl, ich hätte im Leben echt versagt.
Mhm.
Also insofern ist es meine Verantwortung, den Rücken gerade zu machen, die Kinder zu schützen und den Kindern auch in dieser Situation ein gutes Leben zu bieten, gewissermaßen. Ne?
Mhm.
Also ein gutes Leben zu führen, ist auch eine Verantwortung den Kindern gegenüber, weil für Kinder gibt es nichts Schlimmeres als unglückliche Eltern.
Ja. Ich stimme dir voll und ganz zu. Dennoch ist es immer wieder meine Erfahrung in den ganzen Beratungsgesprächen, dass ganz viele ganz weit davon weg sind. Und die wollen zwar in Anführungsstrichen sich erwachsen verhalten, können es aber dennoch. Die kommen nicht aus ihrer Rolle raus oder aus ihrer Haut raus, weil sie so emotional sind, dass sie da so tief drin stecken. War ich anfangs auch. Und da möchte ich noch mal gerne jetzt kurz mein Buch einstreuen, ja, was ja im Juni auf den Markt kommt, weil genau darum geht es nämlich. Was kann ich tun, wenn ich eigentlich vom Kopf her weiß, ey, ja, ich muss mich so und so verhalten, ich krieg's trotzdem nicht hin. Und so geht's vielen, weil diese Aussage, ja, ihr müsst euch gut für die Kinder verhalten. Ich hätte, wenn mir das vor jemand vor 4 Jahren gesagt hätte, ich hätte ihn killen können. Ich hätte gedacht, ja, verdammte Scheiße, ich weiß das, aber ich kann trotzdem gerade nicht aus meiner Haut und könnte alles kreuz und klein hauen. Und da gibt es aber auch Lösungen und Strategien, um aus dieser Mühle herauszukommen und nicht noch immer mehr das, also so ein schlechtes Gewissen zu entwickeln. Weil manchmal, wenn man das hört, führt das bei vielen Leuten dazu, dass sie sich noch schlechter fühlen, weil sie es nämlich nicht schaffen, so erwachsen und umsichtig zu reagieren, dass man denkt, mein Kind kann mir in 20 Jahren noch gut in die Augen sehen. Verstehst du, was ich meine?
Total.
Ja, genau. Und deswegen habe ich ja das Buch geschrieben. Ja, naja, also ich weiß einfach, wie es war und was man aber jetzt tun kann, um es besser hinzubekommen. Ja, also ich hätte es mir jedenfalls damals gewünscht. Na gut, genug zum Buch, hier genug Werbung.
Nenn das Buch doch nochmal.
Mein Buch? Ja, es heißt Stark und Alleinerziehend, wie du der Erschöpfung entkommst und mutig neue Wege gehst. So.
Ich muss es noch lesen.
Es ist ja noch gar nicht da. Es wird ja kommen.
Ach so, okay.
Ja, ja.
Dann werde ich mir das vormerken. Aber
27. Juni.
Super, super.
So.
Es ist ja diese Frage, du hattest mir diesen Fragebogen zugeschickt, an dem wir uns jetzt gar nicht so genau orientieren. Kannst du ein Buch empfehlen, welches die Kraft und
genau.
Und darüber habe ich total lange nachgedacht, habe diese Frage sowas von hochgehängt, weil ich bin ja seit 18 Jahren Mitglied in einem Literaturkreis und habe die ganze Wohnung voll mit Büchern und ich dachte, verdammt, da muss ich jetzt wirklich so den absoluten Bringer irgendwie nennen. Und bin aber jetzt auf was ganz anderes gekommen.
Erzähl.
Und zwar, ich lese ja den Berliner Tagesspiegel, diese Zeitung. Die haben eine Kolumne, die heißt Vorbei, ein dummes Wort. Und da werden also, das entscheidet immer freitags, das kann man auch aber auf Facebook oder im Internet lesen, da werden Berliner vorgestellt, die gerade gestorben sind. Ach. Das klingt jetzt total blöd und morbide und voyeuristisch, aber worum es geht, ist Folgendes. Man wird daran erinnert, wie verschlungen Lebenswege sind. Wir haben ja so die Vorstellung, das Erwachsenenleben geht so in Richtung Kennenlernen, Verlieben, Heiraten, Kinder kriegen, in Rente gehen, Kreuzfahrt machen, sterben. So ist es nicht. Es gibt im Leben immer gute Zeiten und schlechte Zeiten. Es gibt immer ein Auf und Ab. Und das ist die Realität. Ich komme ja, habe ich ja zu Anfang gesagt, aus der Werbebranche. Und genauso wie junge Mädchen sich davon beeinflussen lassen und denken, dass alle Welt dünn ist, lassen sich Erwachsene davon beeinflussen und denken, dass alle Welt immer glücklich sein muss. Vor unserem inneren Auge ist immer die Rama-Werbung, aber das ist nicht das Leben.
Ja.
Und darüber muss man sich das wirklich im Klaren sein, dass Brüche einfach auch zum Leben gehören. Und wir, das ist noch vielleicht noch ein zweiter Punkt, ich mache ja auch Mediation im Zusammenhang mit Geflüchteten.
Aha.
Das rückt doch einiges zurecht.
Ja.
Weil wenn wir irgendwie als große Tragödie des Lebens empfinden, dass irgendjemand irgendwann mal sagt, pass mal auf, die Ehe ist nicht mehr, dann führen wir ein ganz schön gesegnetes Leben.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Kannst du diesen Link zu dieser Kolumne noch mir weitergeben? Dann packe ich das in die Shownotes hinein.
Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe es jetzt nicht rausgesucht.
Okay, das machen
das
wir
kriegen wir aber hin. Ne? Ja.
Liebe,
aber es gibt natürlich auch Alleinerziehende, die wirklich jetzt jenseits von Befinden oder von verletzter Eitelkeit wirklich in ganz entsetzlicher Situation sind, allein aus finanziellen Gründen. Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal anmerken, dass man das nicht kleinreden sollte und dass man da auch aktiv werden muss, um diese Situation in Deutschland zu ändern, diese gesellschaftliche Situation.
Genau, das ja habe ich gerade erst gestern einen Artikel zugeschrieben.
Mhm. Ja, das ist ja nicht nur irgendwie meine Befindlichkeit und jetzt reiß dich bitte mal zusammen, sondern es sind viele Alleinerziehende in Deutschland auch definitiv am Limit.
Ja.
Und daran möchte ich auch bei dieser Stelle nochmal oder an dieser Stelle nochmal erinnern.
Ja. Liebe Sophie, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Interview mit dir. Vielleicht würdest du uns nochmal zum Schluss deine Webseite nennen. Und nochmal deine E-Mail-Adresse oder deine, wie man am besten mit dir in Kontakt kommen kann, wenn man dich mit dir zusammenarbeiten möchte, dich buchen möchte, dann nenn uns nochmal deine Webseite.
Meine Webseite ist www.hamburger-mediatoren.de. Mhm. Ich schreibe auch einen Blog.
Super. Sehr gut.
Lest euch gerne ein. Und ihr findet dort auch nochmal meine E-Mail-Adresse, das ist also info@hamburger-mediatoren.de. Und ich freue mich über Kommentare, über Fragen oder Anregungen,
Feedback,
alles. Ich freue mich grundsätzlich darüber.
Super. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe auch, liebe Leserin, Hörerin oder Hörer, jetzt schreiben wir ja nicht, jetzt hören wir mal, dass du aus dieser Podcast-Folge einiges mitnehmen konntest für dich. Das würde mich sehr interessieren, deine Gedanken dazu, wie es dir damit geht. Du hast gemerkt, dass sowohl Sophie als auch ich an manchen Stellen hängen und noch nicht so wirklich runde Antworten haben. Und ich denke, dass es wird auch noch lange in Gespräch bleiben und wird sicherlich nicht weniger werden, sondern eher mehr, dieses Thema. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du bei iTunes mir eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt. Das führt dazu, dass andere, die betroffen sind, uns besser finden und davon profitieren können. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und danke dir vor allen Dingen auch an Alexandra für diese wunderbare Gelegenheit und für deine wunderbare Arbeit.
Danke dir. Tschüss.
Okay, tschüss.